Herzlich willkommen zu unserem Podcast Steuern machen Spaß. Von Steuerberater Johannes Lemminger und Vollblutunternehmer Maurice Borg. Wir zeigen dir in unserem Podcast mit Witz, Charme und Melone, wie du deinen Weg aus der Steuerhölle in den Steuerhimmel finden kannst. Mach dich bereit und starte jetzt mit deinen eigenen Steuern durch. Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß nach, ich glaube, zweiwöchiger Pause, Corona-bedingter Pause, muss man sagen. Johannes hatte das zweite Mal in Folge Corona und ist deswegen ausgefallen. Und geht's dir denn jetzt besser, Johannes?
Ja, ich bin zu 90% bin ich wieder hergestellt. Also heute war ich zum ersten Mal wieder negativ getestet. Von daher geht es jetzt aufwärts.
Das war mir auch wichtig beim Podcast, dass du dann auch negativ getestet bist.
Ja, das war die Voraussetzung. Sonst hätten wir heute keinen gemacht. Ne?
Ja, nee, ihr müsst wissen, wir machen das ja online. Ne? Nee, aber schön, dass es dir besser geht. Wir haben heute ein Thema vorbereitet, beziehungsweise sprachlich falsch. Ich habe gar nichts vorbereitet, sondern Johannes hat das während seiner Corona-Erkrankung vorbereitet. Es nennt sich ein weiteres Immobilien-Spezial zum Thema Baumaßnahmen, deine Königsdisziplin. Vielleicht da auch einstiegs gleich mal die Frage rübergeworfen, warum sind Baumaßnahmen eine Königsdisziplin?
Ja, das wirst du dann am Ende der vielleicht zwei Teile oder sogar vier Teile wirklich auch so sehen. Viele sehen es heute einfach als notwendiges Übel. Du wirst erst tätig, wenn es gar nicht mehr anders geht und wenn der Mangel offensichtlich ist. Aber Baumaßnahmen in dem Sinne, also da holen wir dann auch etwas weiter aus. Deswegen habe ich dieses Thema auch mich immer ein bisschen davor gescheut, weil es sehr komplex und auch umfangreich ist. Aber so wie du schon gesagt hast, jetzt habe ich Corona-Zeit genutzt, um mich diesem Thema mal zu widmen. Und dann wirst du sehen, dass Baumaßnahmen steuerrechtlich wirklich ein Booster für dich sein können. Ja, und wie gesagt, nicht umsonst gibt es hier von diesem Bereich oder von diesem Podcast Baumaßnahmen mehrere Teile.
Ja, zwei bis vier Teile klingt schon mal sehr, sehr groß als Thema. Bin aber gespannt und hoffe, du zeigst mir und auch den Zuhörern dann, ja, wie wir in Zukunft deutlich mehr Geld bekommen.
Ja, will ich ja nicht gleich vorwegnehmen. Ja, aber mit Sicherheit wird im letzten Teil tatsächlich dann auch aufgezeigt werden, wie du mit den richtigen Baumaßnahmen mehr Geld bekommst, ja, als du letztendlich für deine tatsächliche Baumaßnahmen auch ausgibst. Und ich glaube, das ist doch so richtig nach deinem Geschmack und auch nach dem Geschmack unserer Zuhörer. Aber dafür, ja, um das nachher aufzuzeigen, brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Weil wir wollen das Pferd ja jetzt nicht von hinten aufrollen, sondern uns sukzessive dahin arbeiten.
Na, dann bin ich jetzt mal ziemlich gespannt, denn ich bin derzeit wieder völlig fertig auf der Bereifung von meinen eigenen Immobilien, die wir ja nicht in der GmbH haben, sondern die ich dann privat habe. Das sind ja 5 Wohnungen und da ist gerade wieder so eine Verkettung von Renovierungsarbeiten, Rohrbruch, Riss in der Wand. Das macht mir ja schon wieder alles gar keinen Spaß. Aber vielleicht kannst du mir heute beziehungsweise im Laufe der Folgen hier zeigen, wie mir dann auch Baumaßnahmen Spaß machen können.
Ja, also das, was du jetzt schilderst, ne, das wird auch eine Rolle spielen, weil wir kennen das ja, oder jeder, der uns schon länger folgt, der weiß es, dass Steueroptimierung ja immer ein Marathon ist, ja, und kein Sprint und immer eine gewisse Planung erfordert. Und genau deine Beispiele, das sind ja manchmal Dinge oder oftmals Dinge, die ungeplant passieren. Und trotzdem sollte ich es in einer Planung mit berücksichtigen, ne? So, ja, Rohrbruch, klar, sollte nicht jedes Mal passieren und nicht bei jeder Wohnung. Aber so gewisse Eventualitäten sollte man einfach mit einplanen. obwohl man es halt in Anführungszeichen nicht planen kann. Wenn alles gut geht, passiert gar nichts, ne? Also auch bei deinen Wohnungen hätte ja sein können, es passiert nie was bisher. Und so wie du es schilderst, ist ja bei deinen Wohnungen wirklich schon einiges passiert. Aber das wird man dann auch hier bei diesem in dieser Podcast-Folge, da gehen wir dann auch nochmal drauf ein, in welchem Bereich das wirklich eine Rolle spielt. Aber wie gesagt, in deinen Baumaßnahmen stecken riesige Potenziale für deine Immobilien. Und jetzt kommt dein Lieblingswörtchen, ja, in einem Satz, Komma, aber. Weil, wie sagst du immer so schön, ne? Alles, was vor dem Komma bei aber steht.
Alles, was vor aber steht, ist eine Lüge, ja.
Ja, genau, ne? Und da ist ja auch was dran, ne? Weil auch gerade bei deinen Baumaßnahmen stecken riesige Potenziale drin, aber wir kennen das ja auch von der Börse, ne? Wo eine große Rendite draufsteht, ist in der Börse in der Regel ja auch ein viel größeres Risiko. Und ähnlich ist es hier mit deinen Baumaßnahmen auch, ja, dass diese Potenziale, diese Chancen auch größere Risiken beinhalten. Das Schöne im Vergleich zur Börse kannst du es bei deinen Baumaßnahmen aber wesentlich besser steuern und diese Risiken und Gefahren im Endeffekt komplett kontrollieren. Das wirst du in der Börse nie können. Ja, also je höher da deine Rendite sein soll, dann hast du ein gewisses Risiko und das liegt halt leider nicht in deiner Hand. Bei Baumaßnahmen schon. Entscheidend ist, dass du weißt, wie du diese Risiken und Gefahren kontrollieren kannst. Und nach diesem kompletten Teil Baumaßnahmen kannst du das.
Und deswegen Königsdisziplin.
Ja, so ähnlich. König auch deswegen, weil es extrem umfangreich ist, du ein gewisses Wissen dir aneignen solltest, beziehungsweise zumindest dann bei dir die Alarmglocken in deinem Kopf losgehen, wenn diese Situationen eintreten. Ja, und dann klar, wie gerade schon gesagt, die Steueroptimierung ja, ist immer oder setzt immer eine langfristige Planung voraus. Und ich glaube, am Ende wirst du wirklich verstehen, warum es bei den Baumaßnahmen, bei deinen Immobilien wirklich eine Königsdisziplin ist. Aber davor kommt leider ein wenig Arbeit, ja, auch begriffliche Abgrenzung, damit man versteht, ja, was du beachten musst.
Oh, Johannes, ich habe gestern ein Coaching zu meinem Geburtstag gemacht, im Bereich Human Design. Und dabei kam heraus, dass ich ein Manifestor bin. Und ich bin nicht gemacht für die Arbeit, für die tägliche 8 bis 10 Stunden Hamsterradarbeit. Ja, ich bin ein Ideengeber. Ja, also Arbeit ist nicht das richtige Wort, wenn du mich hier überzeugen willst heute.
Ja, also es soll ja nachher auch nicht so sein. Es gibt ja sehr viele handwerklich begabte Immobilieninvestoren unter uns, ja, die ihre Baumaßnahmen zumindest teilweise durchführen. Das meine ich natürlich jetzt hier überhaupt nicht und schon gar nicht für dich. Ja, also es geht nicht darum, selbst wenn du die Begabung dazu hättest, es selbst zu tun, weil selbst wenn ich die Begabung dazu habe, es lohnt sich in den wenigsten Fällen, weil, ne, so wie du ja auch weißt, deine Zeit an anderen Dingen ja, sich viel besser finanziell auch auswirkt, als wenn du hier deine Baumaßnahmen selber durchführst, egal ob es jetzt streichen ja, oder Fliesen legen oder Boden legen ist. Ja, also das meine ich damit natürlich nicht, aber ich meine die geistige Arbeit, und dazu gehört ja eine gewisse Begriffserklärung, dass du verstehst, welche Baumaßnahmen welche Konsequenzen haben. Weil da sind halt leider viele Maßnahmen unterschiedlich zu behandeln.
Muss da gerade dran denken, wir hatten am Wochenende ja das Community-Treffen von Die wichtigste Stunde, wo eigentlich du einen Workshop hättest halten sollen. Bist ja dann, wie gesagt, ausgefallen und dann hat der Philipp Semmelroth einen Vortrag gehalten und er brachte ein Beispiel, dass sein Bruder ihm um Mithilfe beim Umzug gebeten hat und dann hat er seinem Bruder 200 € hingelegt. Und da meinte der Bruder, nee, du hast mich falsch verstanden, ich brauche kein Geld, ich brauche deine Hilfe beim Tragen. Und dann sagte er, na, mit 200 € hilft dir jemand bestimmt 20 Stunden am Stück beim Tragen, aber wenn ich dir helfe, ist das verschwendete Zeit. Ja, und da musste ich gerade nur dran denken. Aber du kannst ja die Begriffserklärung jetzt mal einstreuen.
Ja, aber genau, ne, dieses Beispiel, das trifft es ja voll, ne, weil letztendlich ist das ja so. Ne, also 200 Euro, dafür würdest du das nicht machen, ja. Also gerade so Bauhelfer, ne, das macht man dann aus dem Freundschaftsdienst heraus, ja, und nicht das Geld deswegen. Klar. Aber um es abgrenzen zu können, ja, müssen wir am Anfang unterscheiden. Und diese Begriffe kennt der ein oder andere Immobilieninvestor hoffentlich. Ne, wir haben auf der einen Seite Herstellungskosten, das sind die bösen Kosten, so bezeichne ich es mal. Und auf der anderen Seite Erhaltungsaufwendungen, das sind die guten. Also wir haben auch hier wirklich dieses Spiel bös gegen gut. Und ich kann es vorwegnehmen, Herstellungskosten sind immer böse. Du kommst aber leider nicht immer darum, drumherum. Weil wenn du natürlich eine Immobilie kaufst, dann hast du gewisse, ne, Herstellungskosten beziehungsweise Anschaffungskosten in diesem Fall. Und die sind steuerlich immer böse, weil wir wissen ja, Anschaffungskosten, Herstellungskosten für deine Immobilie werden über die Laufzeit abgeschrieben.
Das heißt, das ist hier ein Kampf gut gegen böse, oder wie?
Ja, tatsächlich ist es so. Und da musst du, ne, als Bauherr nachher auch wirklich, wenn du das Wissen hast, kannst du das steuern, dass vielleicht böse Kosten doch nicht böse sind. Ja, wenn du es nicht steuern kannst, weil dir das Wissen fehlt oder gewisse Dinge nicht beachtest, dann kann es dir leider passieren, ja, dass aus diesen guten Kosten plötzlich böse Kosten werden. Und das ist gerade im Steuerrecht natürlich der Worst Case. Oftmals passiert es nachträglich. Das heißt, du hast deine Steuererklärung schon länger abgegeben und dann kommt dieses bös-gute Spiel zu deinem Nachteil. Ja, und das wollen wir natürlich dringend verhindern. Und wie gerade schon angesprochen, der Hauptunterschied liegt darin, dass Herstellungskosten grundsätzlich zu aktivieren sind und wirken sich ja damit, ich gehe jetzt mal einfach von 40 oder 50 Jahren aus. Also wenn du 200.000 Euro Herstellungskosten hättest, auf 50 Jahre verteilt, dann hast du pro Jahr, ja, verflixt, blöd.
4.000.
Ja, okay. Ich rechne es jetzt mal nicht nach. Dann hättest du halt 4.000 Euro Aufwendung. Ja, und wenn du das als Erhaltungsaufwand hast, dann hast du 200.000 Euro Aufwand in einem Jahr. Ja, also da sieht man schon mal den gewaltigen Unterschied, weil sich Erhaltungsaufwand sofort als Aufwand auswirken. Und wenn wir da ein kleines Beispiel einfach machen, ja, wenn du jetzt eine Baumaßnahme hast, die dich 100.000 Euro kostet, da kann man schön mit rechnen, dann hast du als Aufwand, wenn du es als sofortige Werbungskosten ansetzen darfst, 100.000 Euro. Dein persönlicher Steuersatz 42%, würdest du 42.000 Euro von diesen 100.000 Euro von deinem Finanzamt zurückbekommen. Und wenn ich jetzt aber diese 100.000 Euro über die Nutzungsdauer 50 Jahre abschreiben muss, jetzt habe ich es hier auch ausgerechnet, dann sind es 2.000 Euro, die du jährlich 50 Jahre lang geltend machen kannst. Aber das wirkt sich in deinem ersten Jahr 2.000 Euro, 42% davon sind es mal 840 Euro Steuererstattung. Und du hast einen Unterschied, ne, zwischen 42.000 Euro und 840 Euro. Und wenn du jetzt überlegst, dass wir ja eine Geldentwertung haben, also selbst wenn wir eine Inflation von nur 2% jährlich haben, dann werden deine 840 Euro natürlich jedes Jahr auch weniger wert. Am Ende reden wir da noch von 510 Euro, also am Ende der 50 Jahre. Ja, also ein wahnsinniger Unterschied. Und es geht sogar noch schlimmer. Ja, also jetzt nicht nur einfach dieses Rechenbeispiel, ja, ist ja schon schlimm genug, sondern ja, es kann ja auch sein, dass du deine Immobilie verkaufst. Ja, aber deine Abschreibung geht dann natürlich verloren. Ja, also wenn du nach 10 Jahren, dann kannst du ja deine Immobilie steuerfrei verkaufen. Da hast du 10 Jahre die Abschreibung geltend gemacht mit 840, mit 2.000 Euro in unserem Beispiel. Das wären 20.000 Euro, aber 80.000 Euro AVA-Volumen gehen dir verloren. Im Vergleich, als wenn du es vorher als Aufwand sofort geltend hättest machen können, dann hättest du ja volle 100.000 abgeschrieben, sozusagen als Aufwand. Also auch hier kann das Szenario noch viel schlimmer werden, wenn danach mit der Immobilie noch gewisse Dinge passieren. Und deswegen sollte es für dich immer heißen, Herstellungskosten zu vermeiden, wann immer es möglich ist.
Das klingt erstmal relativ logisch. Die Frage ist ja jetzt, ja, wann habe ich denn Herstellungskosten und wann eben Erhaltungsaufwände?
Genau, jetzt kommen wir zu der Begriffserklärung. Wann, jetzt gehen wir mal von den guten Kosten aus. Wann habe ich denn Erhaltungsaufwand? Und da gibt es zwei Definitionen. In dem Moment liegt Erhaltungsaufwand vor, wenn du dem Grunde nach funktionsgleiche Anlagen ersetzt, ja, oder dem technischen Fortschritt entsprechend modernisiert werden. Also technischer Fortschritt, dass du deine Heizung austauschst, ja, weil du hast vielleicht noch eine alte Ölheizung. Und nimmst jetzt eine neue Luft-Wärmepumpe. Das wäre so ein klassisches Beispiel. Oder Austausch deiner Sanitäranlagen, Austausch deiner zweifach verglasten Fenster und morgen hast du dreifach verglaste Fenster. Versetzen von Wänden und solche Dinge gehören auch dazu. Also du schaffst hier keinen neuen Wohnraum, keine zusätzliche Fläche, sondern einfach von der Raumaufteilung veränderst du was. Das wären auch klassische, typische Erhaltungsaufwendungen. Und die liegen auch vor, wenn es sich um Reparatur, Pflege und Wartungsmaßnahmen zur Instandhaltung handelt. Da sind die Klassiker Malerarbeiten, sowohl innen und außen, der ganze Verputz, Austausch deiner Fußböden, ja, oder auch deiner Böden, Holzböden, Fliesen, egal, oder du ersetzt Laminat durch Holz, Parkett. Das sind alles so klassische Erhaltungsaufwendungen.
Klingt ja erstmal jetzt relativ einfach. Wie sieht es jetzt mit den Herstellungskosten aus?
Ja, du kennst ja einfach im deutschen Steuerrecht. Es gibt es praktisch nicht. Und da ist es leider auch hier so. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Und warum ist es nicht einfach? Weil es zwei Arten von Aufwendungen gibt, ja, die zu den Herstellungskosten gehören. Also grundsätzlich, die Definition von Herstellungskosten sind sämtliche Aufwendungen, die anfallen, um ein Wirtschaftsgut, hier in deinem Fall das Gebäude, in den vom Investor angestrebten betriebsbereiten Zustand zu bringen. Das sind die sogenannten originären Herstellungskosten. Wir lernen ja auch gleich noch andere Herstellungskosten kennen. Die originären Herstellungskosten sind grundsätzlich die einfacheren Kosten, weil der typische Fall ist, dass du jetzt eine Immobilie kaufst. Ja, und diese Immobilie wäre jetzt halt noch nicht im betriebsbereiten Zustand, weil die halt dementsprechend noch aussieht. Ja, und du könntest sie gar nicht vermieten. So, alles, was du jetzt noch tust, tust du ja, damit du diese Immobilie vermieten kannst. Und das wären dann in deinem Fall Herstellungskosten. Ja, also relativ einfach von der Definition. Ja, also ein Bestandsgebäude ist in fast allen Fällen ja auch schon betriebsbereit. Ja, und alles, was du dafür ausgibst, sind praktisch deine Anschaffungskosten, beziehungsweise wenn du noch Investitionen hast, um es bewohnbar zu machen, dann Herstellungskosten. Genauso dazu gehört, wenn du Umbauarbeiten noch vollziehen musst. Das heißt, du kaufst eine Immobilie, die eigentlich zu Wohnräumen gedacht war und du machst jetzt Büroräume daraus. Oder auch umgekehrt, ne, dann sind diese Erweiterungen auch Anbau oder Aufstockung, immer wenn es um eine Vergrößerung auch der nutzbaren Fläche geht. Das kann auch ein Balkon sein, es kann eine Terrasse sein, ja, also solche Dinge. Dann bist du hier bei sogenannter Substanzmehrung. Da wird es dann schon komplizierter und auch das sind Herstellungskosten.
Jetzt hatte ich gerade Mute hier.
Ja, ich wollte gerade schon fragen, bist du noch da?
Ja, nee, ich habe schon geplappert hier wie ein Wasserfall, aber kam nicht raus quasi. Substanzmehrung, willst du gleich direkt drauf eingehen?
Ja, also wie gerade gesagt, ne, sämtliche Einbauten, die bisher also so ist es definiert, in Form und Funktion nicht vorhanden waren. Also hier ersetze ich nichts, wie vorhin das Beispiel bei Erhaltungsaufwendungen, wo wir ja gesagt haben, okay, ich ersetze jetzt eine alte Heizung, Ölheizung durch eine Luftwärmepumpe. Sind das so die klassischen Beispiele, dass ich einen Fahrstuhl einbaue, ja, oder eine Alarmanlage neu installiere. Oder auch so Anbringung einer Außentreppe, Einbau eines Kamins. Also da gibt es ganz viele Beispiele. Da bist du in der Substanzmehrung und damit in den Herstellungskosten. Aber in den Erhaltungsaufwendungen bist du, wenn dieser Bestandteil die gleiche Funktion wie vorher erfüllt. Vielleicht einfach durch den Fortschritt modernisiert werden muss. Da wäre ein Beispiel eine neue Fassadenverkleidung mit zusätzlicher Isolierung. Früher gab es die Fassade gar nicht mit Isolierung. Und jetzt ersetzt du dieses Alte gegen was Neues, Fortschrittliches, Modernes. Dann sind es wiederum Erhaltungsaufwendungen. Also das siehst du schon, wie manchmal Dinge hier beachtet werden müssen. Ja, es kann auch eine Alarmanlage eine Instandsetzung sein, wenn schon eine Alarmanlage vorhanden war. Aber wenn eine neue dazukommt, dann bin ich hier immer Substanzmehrung und dann bei Herstellungskosten.
Ja, also ich merke schon, du musst einige Dinge wissen, was zu was gehört jetzt. Die Frage, die sich mir stellt, ist, und das ist ja gefühlt auch im Steuerrecht oder in der Steueroptimierung häufig so, dass es immer einen gewissen, ja, wie soll man sagen, Interpretationsraum gibt. Und gibt es denn jetzt zum Beispiel Möglichkeiten, wenn ich jetzt die originären Herstellungskosten bestimmt habe, diese quasi als Sofortaufwand umzuqualifizieren?
Also es gibt zwei kleine Möglichkeiten, wenn du grundsätzlich schon originäre Herstellungskosten hast. Also die Entscheidung ist schon getroffen, es handelt sich um Herstellungskosten und ich bin nicht im Erhaltungsaufwand. Dann gibt es die Möglichkeit, was viele gar nicht kennen, dass es eine Vereinfachungsregelung bei Herstellungskosten gibt. Die Möglichkeit ist in der Praxis sehr begrenzt. Theoretisch gibt es die, aber sehr, sehr selten kommt die in der Anwendung vor. Das betrifft Maßnahmen bis zu 4.000 Euro netto, also ohne, immer ohne Umsatzsteuer gerechnet, mit 19% Mehrwertsteuer wärst du dann bei 4.760. So teuer darf deine Baumaßnahme sein, damit du hier das Wahlrecht ausüben kannst. Nee, hier nutze ich die Vereinfachungsregelung. Ja, also Beispiel, du hast irgendwelche Fenster ausgetauscht. Ja, und grundsätzlich wären das jetzt Herstellungskosten, aber du hast hier halt weniger als 4.000 Euro netto dafür bezahlt, dann könntest du jetzt sagen, hier nutze ich die Vereinfachungsregelung und setze die in meiner Steuererklärung dann als sofort abziehbare Währungskosten an. Also das wäre so ein Bereich, aber du musst aufpassen, du darfst, also es gilt pro Baumaßnahme, ne, aber du kannst nicht im Sommer die Fenster austauschen und dann nächsten Sommer wieder, ne, die nächsten Fenster und so weiter, so dass du immer irgendwie unter diesen 4.000 Euro bleibst. Das funktioniert natürlich nicht. Wie gesagt, da kommt dann wieder das komplizierte Steuerrecht. Das wäre so eine Sanierung in Etappen und das fällt natürlich nicht unter dieses Wahlrecht. Aber du kannst diese 4.000 Euro Vereinfachungsregelung öfters im Jahr einsetzen, wenn du unterschiedliche Baumaßnahmen hast. Also wenn du im Winter dann Elektroinstallationen machst und du wärst auch da unter 4.000 Euro, dann kannst du auch hier die Vereinfachungsregelung nutzen. Wir müssen unterscheiden, also alles, was ich jetzt gesagt habe, können natürlich grundsätzlich auch Erhaltungsaufwendungen sein. Dann brauchst du das natürlich nicht, weil dann bist du im Sofortaufwand. Aber all diese Dinge, das versteht man dann auch später, können Herstellungskosten sein. Und trotzdem habe ich dann hier dieses Wahlrecht. Aber du siehst schon, ja, wenn du jetzt mal Fenster austauschst, du wirst in der Regel hier nie unter 4.000 Euro netto sein. Also das sind Beträge, die reichen halt für, in Anführungszeichen, etwas größere Baumaßnahmen nie aus. Und allein deswegen kommt diese Regelung schon sehr selten zur Anwendung, aber halt auch oft nicht, weil man es nicht kennt. Und die Besonderheit, das gilt auch für Wohnungseigentümergemeinschaften, ja, weil da kennst du es ja, da bist du, hast eine Eigentumswohnung und da gibt es dann so gesagt eine Instandhaltung und die Wohnungseigentümergemeinschaft beschließt, irgendwas Großes umzusetzen und das wird dann auf alle Eigentumswohnungen verteilt. Und da kann es sein, dass auch eine größere Baumaßnahme, die Herstellungskosten wären, für dich halt unter 4.000 Euro netto sind. Und dann kannst du genauso dieses Wahlrecht ausüben. Ne? Also auch hier in diesen Fällen, wenn man so eine Eigentumswohnung hat, dran zu denken, wenn so etwas mal passieren sollte.
Spannend, ja. Aber grundsätzlich, jetzt sagst du schon, nicht wirklich die große Hilfe. Jetzt haben wir die originären Herstellungskosten besprochen. Ich glaube, in deinen Worten der einfache Abgrenzungsfall. Aber was sind denn dann diese komplizierten Herstellungskosten?
Ja, das sind dann leider die Herstellungskosten, die nachträglich aufgrund bestimmter Voraussetzungen zu Herstellungskosten werden. Ne? Also die am Anfang eigentlich Erhaltungsaufwand sind. Und da gibt es zwei Positionen oder zwei Eigenschaften, die da zutreffen. Nämlich dann, wenn bestimmte Baumaßnahmen ineinandergreifen. Das ist der erste Fall. Dann bist du grundsätzlich von Erhaltungsaufwand, wirst du umdeklariert in Herstellungskosten. Und der zweite Fall, der wird dir bekannt vorkommen, das ist die Höhe der Kosten, wenn die eine gewisse Schwelle überschreiten. Der klassische Fall, du kaufst heute eine Eigentumswohnung für 200.000 Euro und musst aber noch gewisse Dinge renovieren oder auch Schönheitsreparaturen machen und du überschreitest dann hier Gebäudewert 200.000 Euro mehr als 15% netto, die sogenannte 15%-Grenze. Das ist der andere Punkt. Hier wird die gewisse Kostenschwelle überschritten. Und an deinen Aufwendungen ändert sich grundsätzlich gar nichts. Es ist einfach eine gesetzliche Definition, die steht im Gesetz, 15%. Da könnte auch stehen 50%. Leider sind es halt eben nur 15%. Und dadurch werden deine Erhaltungsaufwendungen plötzlich, und das Schlimme ist, nachträglich, weil diese 15% gelten für 3 Jahre. Du hast praktisch 3 Jahre Zeit, diese 15%-Grenze zu überschreiten im negativen Sinne. Und überschreitest du im 3. Jahr, dann ist deine Steuererklärung ja vielleicht schon für 2 Jahre abgegeben und du hast immer schön Erhaltungsaufwand erklärt und das Finanzamt hat es auch akzeptiert. Aber im 3. Jahr kommst du drüber und dann wird alles, was du vorher schon beim Finanzamt angegeben hast, umdeklariert in Herstellungskosten. Ja, und ja. Ich glaube, diese 15%-Grenze ist dir ja auch selbst ein Begriff.
Ja, weil ich hatte, das war damals, als ich meine erste, es war meine zweite Wohnung, aber das erste Mal so in dem WG-Modell und ich hatte da so einen Berater, Mentor, der mich da so ein bisschen an die Hand genommen hat und dem war das, glaube ich, auch nicht so klar, beziehungsweise ich glaube, dass er schon auf die 15%-Regel hinwies, allerdings davon ausging, dass der Kaufpreis als Grundlage dient und eben nicht der Gebäudeteil. Und wenn du jetzt hier in Berlin eine Wohnung kaufst, dann wirst du den Fall haben, dass von dem Kaufpreis vielleicht noch 30, 40, vielleicht 45% dann auf Gebäude überhaupt entfallen. In einigen Gegenden sicherlich sogar nur 20%. Und wenn man dann, sage ich mal, 200.000 eine Wohnung hat, 20% von 200.000 dann nur auf das Gebäude entfallen, dann sind wir bei 40.000. Und wenn von 40.000 15% sind 6.000 Euro netto, 6.000 Euro netto nicht zu überschreiten. Also wenn man jetzt eine komplette Wohnung renoviert, dann wird das schwierig.
Ja, da bist du sofort drüber, ne? Also, ja. Und wenn du es nicht selber tust, da sind wir wieder beim Thema. Klar. Ne? Aber da hast du die 15% ruckzuck überschritten. Und dann sage ich, ist ja auch nicht ganz so tragisch, je nachdem, wenn deine Aufwendungen auch in der Absoluthöhe nicht zu entscheiden sind. Klar, auch bei 10.000 Euro tut es weh, ne? Ob ich 10.000 Euro als Sofortaufwand habe oder über die Nutzungsdauer abschreiben muss. Aber es hält sich dann immerhin absolut in Grenzen. Ja, aber es ist tatsächlich die 15%-Grenze, die hört sich auch ja, so banal an, weil sie ist ja definiert, ne, 15%, also überschreite diese Grenze nicht. Aber es ist im Einzelfall extrem kompliziert, genau zu ermitteln, wie hoch ist jetzt meine individuelle Grenze in absoluten Zahlen. Ne, die 15% helfen mir ja noch nicht, wenn ich nicht weiß, was das in absoluten Zahlen bedeutet. Ja, und da fängt halt ein Problem schon an, dass das ein Zeitraum ist über 3 Jahren. Ja, also nach Anschaffung hast du 3 Jahre Zeit, in Anführungszeichen Zeit. Ja, also in diesen 3 Jahren darfst du diese 15% kumuliert. Ne? Wir hatten auch schon einen Fall, der hat gedacht, er hat jedes Jahr die 15%. Das gibt es natürlich auch. Wäre ja schön, dann könnte ich 45% haben. Ja, ich darf jedes Jahr 15% renovieren. Aber leider ist es nicht so. Es ist halt für diesen 3-Jahres-Zeitraum eine Grenze, nämlich 15%. Ja, und wie du schon gesagt hast, entscheidend, ne, ist nur der Anteil des Gebäudes nach Kaufpreisaufteilung. Und hier liegt ja schon eine große Steuerfalle, weil, ne, die Gefahr besteht, dass du deinen Kaufpreis falsch aufteilst. Ne, so wie du jetzt ja auch geschildert hast, wenn du halt von 80% Gebäude jetzt einfach mal pauschal ausgehst und das Finanzamt, kann dir nachher nachweisen, nee, hier bist du halt nur bei 50% Gebäude. Ja, dann hast du ja eine komplett falsche Bemessungsgrundlage. Ne? Also du hast ja gar nicht böswillig gehandelt, und du hast auch gedacht, die Kaufpreisaufteilung ist richtig. Oftmals steht ja auch im Notarvertrag, und du verlässt dich dann einfach auf diese Zahl. Aber das ist eine wahnsinnige Steuerfalle, weil diese Kaufpreisaufteilung, ja, also ich sage mal, das ist wie so ein Schwert, Damoklesschwert über dir. Die erst letztendlich entschieden ist, wenn das Finanzamt diese Kaufpreisaufteilung durchwinkt, und vorher hat die letztendlich steuerlich für dich noch gar keine Bewandtnis. Und da steckt der Teufel, ne, im Detail und in dieser Definition. Und wenn du dir mal überlegst, einfach auch als kleines Beispiel, du hast einen Kaufpreis von 500.000 Euro, was das ausmacht, wenn jetzt hier der Grund und Boden im Vergleich zum Gebäude sich halt unterschiedlich verhält. Wenn wir jetzt einen Fall haben, wo du 80% Gebäude hast, dann hast du, ne, bei 8% Kaufnebenkosten kommen noch dazu, dann hättest du hier 540.000 Anschaffungskosten gesamt. Und bei 80% Gebäude hast du einen Anteil Gebäude von 432.000. Und darauf 15%, dann hättest du 64.800. Also du könntest jetzt 64.800 renovieren in den nächsten 3 Jahren und du wärst immer noch unter diesen 15%. Ist das gleiche Gebäude aber jetzt nur 40% Gebäude, also statt 80 im vorgenannten Fall, dann hast du nur die Hälfte als möglichen anschaffungsnahen Aufwand, nämlich 32.400 Euro. Und das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Und deswegen ist es so entscheidend, ja, dass man diese Kaufpreisaufteilung, ja, so detailliert und auch gegenüber dem Finanzamt richtig dokumentiert und dass man hier nicht von falschen Zahlen ausgeht. Ja, da kann natürlich auch eine Nachfrage beim Finanzamt helfen, dass wenn man die Kaufpreisaufteilung macht in einem Jahr, wenn du jetzt dieses Jahr kaufst, ja, und dann machst du die Kaufpreisaufteilung und dann besprichst du das auch fest und fix mit dem Finanzamt, dass das Finanzamt nicht mehr im Nachhinein kommen kann und deine Kaufpreisaufteilung verändert. Ja, also lieber sagt das Finanzamt dann gleich, nee, Maurice, hier hast du keine 20% Grund und Boden, sondern halt 40. Dann kannst du dich da noch streiten, ja, aber letztendlich hast du dann irgendwann die fixe Zahl und das sind dann deine 15% Bemessungsgrundlagen. Ja, und da wirklich extreme Vorsicht. Und leider, ne, stecken in der 15%, ja, auch noch andere Fallen. Ja, die eine Falle, ne, war jetzt die, die wir ja gerade besprochen haben, dass ich hier, ne, viele denken dann immer her, ich kann doch Prozent rechnen. Ja, es geht nicht darum, dass du kein Prozent rechnen kannst, sondern dass die Bemessungsgrundlage sich im Nachgang als falsch herausstellt. Ja, und damit hast du komplett falsche Annahmen getroffen. Und im schlimmsten Fall, es muss ja nicht gleich so sein, bist du halt dann über den 15%. Und deswegen so entscheidend auch, ne? Also was auch viele falsch machen, in diesen 3 Jahren wirklich auch die Ausgaben zu planen. Ja, wie viel Renovierung habe ich in den nächsten 3 Jahren? Und da kommt jetzt dieser Punkt, den wir ganz am Anfang hatten, als du über deine Immobilien mit deinen Renovierungen gejammert hast, dass man trotz sorgfältigster Planung, ja, die Dinge, die ich umsetzen will, auch ungeplante Renovierungen mit einschließe. Ich darf hier also nie spitz auf Knopf rechnen, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier 15% als Beispiel von 500.000, dann dürfte ich für 75.000 € renovieren und ich fülle das mehr oder weniger fast komplett aus. Dann auch bitte hier noch einen Puffer haben für ungeplante Renovierungen, die du nicht aufschieben könntest. Ja, also da immer große Vorsicht. Und der zweite Fall, was bei der 15%-Grenze oftmals schief geht, ist die falsche Berechnung der 3-Jahresfrist. Ja, weil es ist hier ein Stichtagsprinzip in Anführungszeichen, also kein Kalenderjahr, ne, sondern es kommt darauf an, wann sind Nutzen und Lasten übergegangen. Das ist der entscheidende Punkt für die Berechnung deiner 3-Jahresfrist. Und oftmals wird der Fehler gemacht, dass der Notarvertrag als Beginn, Startpunkt deiner 3-Jahresfrist genommen wird. Das kann sein, aber sehr oft ist es eben nicht so, weil hier eine Vereinbarung Nutzen-Lastenwechsel drin steht. Und du kannst heute zum Notar gehen und dann steht da drin, Nutzen und Lasten gehen zum 1.7.2022 über. Das heißt, du hast hier noch 2, 3 Monate. Ja, und damit berechnest du die Frist falsch. Die läuft nämlich dann auch einfach 2, 3 Monate länger. Und das haben wir ganz oft, dass diese Frist, diese 3 Jahre einfach falsch berechnet werden. Und ein ganz schlimmer Fall, den es da auch noch gibt in diesen 3 Jahren, es zählt nicht, wann du deine Rechnung bezahlst. So, also unterstell mir mal, deine 3 Jahre würden heute ablaufen. Und du hast aber gestern, oder gestern wäre jetzt wirklich übertrieben, aber vor wenigen Wochen mit irgendwas angefangen, Auftrag erteilt. Im Endeffekt läuft diese Baumaßnahme schon. Die Rechnung bezahlst du vielleicht erst in einem Jahr und die Fertigstellung. Das läuft mit in deine 3-Jahresfrist. Und da, das ist mit die größte Gefahr, weil damit einfach Aufwendungen, die außerhalb deiner 3 Jahre liegen, in diese Grenze mit einbezogen werden. Ja, und schwuppsdiwupps bist du drüber und merkst es noch nicht einmal. Du machst dann im 4. oder 5. Jahr ganz normal deine Steuererklärung und plötzlich kommen geänderte Bescheide vom Finanzamt. Ätschepätsch, 15%-Grenze gerissen, alles werden Anschaffungskosten, Herstellungskosten. Wirklicher Worst Case.
Ja, nochmal ein guter Hinweis jetzt am Ende. Das ist ja schon eine ordentliche Gefahrenmusik, die da spielt. Gibt es sonst noch einen Punkt zu beachten in dieser 15%-Grenze? Was ist mit Schönheitsreparaturen? Fallen die auch unter die 15%-Grenze?
Ja, das ist wirklich der Klassiker, ein Gerücht, was sich nach wie vor hartnäckig hält. Viele denken, Schönheitsreparaturen dürfen sie rausrechnen. Nein, dem ist nicht so. Ne, seit 2016 gibt es ein Urteil, dass Schönheitsreparaturen genauso zu berücksichtigen sind in deiner 15%-Grenze. Das heißt, es gibt also nicht irgendwelche Aufwendungen, wo du sagen kannst, oh, jetzt habe ich hier in diesen 3 Jahren vielleicht 10.000 € Schönheitsreparaturen gemacht. Ne, die klassische Schönheitsreparaturen sind Tapezieren und Streichen, Wände, Bäder, Heizkörbe, Türen und Fenstern. Ne, das sind so die Schönheitsreparaturen. Aber das kann sich summieren in 3 Jahren. Diese sind aber leider nicht rauszurechnen, sondern gehören ganz normal zu dieser 15%-Grenze dazu. Wenigstens ein Vorteil von diesem Urteil, es gibt keine Abgrenzungsproblematik mehr, weil das war vorher natürlich auch immer ein Thema. Was ist jetzt eine Schönheitsreparatur und was eben nicht? Diesen Nachteil habe ich jetzt nicht mehr. Ich muss mich jetzt hier mit dem Finanzamt nicht mehr rumstreiten. Es ist egal. Also im Negativen noch das Positive zu sehen. Aber auch noch was Positives. Auch hier denkt man oft nicht dran, wenn du eine Immobilie geschenkt bekommst, dann gibt es keine 15%-Grenze. Also auch hier brauche ich nicht die Zeit auch mir anrechnen lassen. Da gibt es einfach keine 15%-Grenze. Und das ist auch wichtig, weil da oftmals, gerade wenn geschenkt wird, dann auch größere Reparaturen durchgeführt werden. Da brauche ich nichts beachten.
Ich glaube, das ist denn irgendwas jetzt, was nicht in die 15% gehört?
Ja, also es gibt was, ne? Also es gibt zwei kleine Ausnahmen. Ich wollte jetzt schon einen Cut machen.
Ah ja.
Nee, aber wir sind ja eigentlich schon fast am Ende von Teil 1. Jetzt können wir den auch noch abschließen. Ja. Also es gibt zwei kleine Ausnahmen. Ne? Das sind die jährlich üblicherweise anfallenden Aufwendungen wie Wartung, Heizung, ja, und ähnliche Dinge. Ja, aber das sind natürlich Kosten, die sind natürlich auch absolut überschaubar. Ne? Aber immerhin, das kannst du rausrechnen. Das wird nicht in die 15%-Grenze gerechnet. Etwas, was entscheidender sein kann, wo man auch einfach dran denken muss, dass Behebung unvorhergesehener Substanzschäden, die durch schuldhaftes Verhalten Dritter, in der Regel dem Mieter, es können aber auch mal Handwerker sein, entstanden sind nach Anschaffung. Und hier entscheidend und hier ganz wichtig, dokumentieren. Wie willst du das dokumentieren? Jetzt nehmen wir mal deinen Fall. Okay, da ist vielleicht offensichtlicher, ja, wenn du so einen Rohrschaden hast. Der war wahrscheinlich vorher noch nicht da. Aber auch hier kann es sein, dass dieser Schaden schon vorher da war. Du hast ihn halt nicht festgestellt. Und dann tritt in 3 Monaten der Schaden offensichtlich auf, dann ist der natürlich nicht nach Anschaffung entstanden, sondern der war schon zur Anschaffung da. Und deswegen wichtig, deine Anschaffung so ausführlich wie möglich zu dokumentieren für solche Fälle. Also wenn du weißt, hey, die 15%-Grenze könnte bei mir jetzt bei dieser Immobilie eine Rolle spielen, dass du dann zum Kaufzeitpunkt so viel Fotos und Dokumente machst von der Wohnung, dass du nachher, wenn du zum Kaufzeitpunkt Fotos gemacht hast und dann hast du morgen die gleiche Wand und machst ein Foto davon und die sieht plötzlich ganz anders aus oder der Boden sieht anders aus, dann kannst du ganz klar dokumentieren, der Fehler ist nach Anschaffung passiert, ja, und es war ein schuldhaftes Verhalten in der Regel durch den Mieter. Und dann fällt diese Anschaffung, dieser Aufwand raus und der kann natürlich erheblich auch von der Summe sein.
Mhm.
Aber wie so oft im Steuerrecht, hier ist die Dokumentation der Schlüssel.
Und gibt es denn jetzt noch was Positives zu dieser Regel, vielleicht auch Richtung Abschluss?
Ja, genau. Die positiven Dinge kommen dann alle in Teil 2. Nein, es gibt tatsächlich ein aktuelles Urteil, welches besagt, dass wenn du Instandsetzung, Modernisierungsaufwendungen nach Kaufvertrag durchführst, aber, ne, wir haben ja gerade das Thema, vor Übergang von Nutzen und Lasten. Du gehst heute zum Notar, aber Übergang Nutzen und Lasten ist zum 1. Juli und jetzt, bis zu diesem Zeitraum, ja, gehst du zu deiner Immobilie und führst Instandsetzung und Modernisierungsaufwendungen durch, dann gehören diese Aufwendungen nicht zur 15%-Grenze. Da ist aber entscheidend, ja, dass die Nutzung durch den Verkäufer wirklich endet, ja, und dass du im praktischen gesicherten Rechtsposition bist, über diese Immobilie auch verfügst. Da ist noch ganz wichtig, ne, weil da kommen jetzt sehr viele auf die Idee, oh, ich gestalte es dann extra so, ja, dass ich den Kaufvertrag vorher mache und halt Nutzen und Lasten vielleicht erst in 6 Monate übergehen lassen und dann habe ich 6 Monate Zeit, um zu renovieren und es fällt nicht in die 15%-Regelung. Wirklich ist ein Einzelfall und ich bin gespannt, was hier die Finanzverwaltung tut. Ist aktuelle Rechtslage, die sich ständig ändern kann. Und wenn sich das ändert, dann hast du hier nachher einen Aufwand, einen sogenannten Drittaufwand und dann ist es komplett nicht abzugsfähig. Das heißt, du bekommst es noch nicht mal über die Abschreibung. Also hier wirklich immer die aktuelle Rechtslage beachten und im Zweifel vor solchen Dingen auf jeden Fall den Steuerberater oder irgendjemand kontaktieren, der die aktuelle Rechtslage auf dem Schirm hat. Aber immerhin, so wie du ja angedeutet hast zum Schluss, des ersten Teils etwas Positives zu dieser wirklich gefährlichen 15%-Grenze.
Und Teil 2 oder vielleicht auch dann 2 und 3, was erwartet uns da?
Ja, alles noch lange nicht. Und wie anfangs ja angedeutet, kommt im zweiten Teil, wie du doppelt, ja, von deinen Baumaßnahmen profitierst und wie du dein Geld ohne eigenes Geld damit vermehren kannst. Ja, wir sind zwar immer noch im zweiten Teil mit den bösen Herstellungskosten beschäftigt, ja, aber haben ja jetzt schon mal die originären Herstellungskosten, ja, und diesen Fall mit der 15%-Grenze besprochen. Es gibt noch einen anderen Fall, ja, nämlich den, dass bestimmte Baumaßnahmen ineinander greifen. Der wird uns am Anfang dann noch beschäftigen, ja, weil auch das ist ja ein negativer Fall, dass auch hier in diesem Punkt Erhaltungsaufwendungen sofort abzugsfähig zu Herstellungskosten, die dann nur über die Nutzungsdauer abzugsfähig sind, werden. Aber dann zum Schluss in Teil 2 oder Teil 3 zeige ich dir den sogenannten Zasterweg, so habe ich ihn jetzt umgenannt, beziehungsweise steuerlicher Königsweg. Es bleibt also extrem spannend und unbedingt anhören.
Ja, cool, Johannes. Dann besten Dank erstmal für die heutige Folge. Jetzt kannst du wieder ins Bett gehen. Und ja, euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst die Bewertung nicht. Und bis nächste Woche.
Ja, vielen Dank. Ich lege mich jetzt gleich ins Bett. Ciao.
Bis dann, ciao.
Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt: Steuern machen Spaß. Und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.